Ja, auch wenn wir heute vielleicht nicht die Sonne sehen, wie die Deborah in ihrem Psalm schon gesagt hat, glaube ich, lässt uns hier jetzt der Regen auch sehr gut aufatmen und frische Luft. Was macht einen Helden aus? Wer ist überhaupt ein Held? Was macht ein Held? Also wenn ich das Wort Held höre, dann denke ich erstmal an Superhelden. Gerade die Superhelden so im Kino oder die man aus dem Comics kennt. Und bei denen ist eigentlich ganz klar, wieso sind die Superhelden? Naja, die haben eine Superkraft. Ne? Ob sie jetzt super schnell sind, super stark, super schlau, ist eigentlich wurscht, Hauptsache super steht davor. Meistens haben die natürlich auch noch einen Sinn für Gerechtigkeit oder sind sehr selbstbewusst. Ne? Aber wen stellst du dir vor, wenn du Held hörst? Wer kommt dir in den Kopf? Eine Person aus dem Alltag? Aus der Geschichte? Wer es auch ist, behalt ihn mal für dich im Hinterkopf. Mein Text ist aus 2. Könige, genau gesagt 2. Könige 1. Um den besser zu verstehen, müssen wir aber erstmal in das Buch 1. Könige reinschauen. Das ist ein relativ turbulentes Buch. Aber es fängt ganz gut an. David ist schon ein bisschen älter jetzt und hat eine lange Regierungszeit hinter sich und salbt seinen Nachfolger, Salomo, seinen Sohn. Und auch Salomo wird zu einem großartigen König. Er wird bekannt für seine Weisheit und seinen großen Reichtum, den er von Gott geschenkt bekommt. Und er hat ebenfalls eine lange Amtsperiode und so um die 40 Jahre. Und Gott gefällt, was er sieht. Bis zum Lebensende von Salomo. Denn an seinem Lebensabend fängt er an, sich mit Frauen einzulassen aus Ländern, die Gott sagt, das will ich nicht. Die bringen Kulturen, die ich nicht gutheiße, Götzen. Und weil Salomo das getan hat, verurteilt Gott ihn, beziehungsweise urteilt ihn. Aber er sagt, das soll nicht mehr dich treffen, sondern es soll deine Nachfahren betreffen. Was sagt Gott? Er sagt, deine Nachfahren, die werden nicht mehr König über ganz Israel sein, sondern nur noch über ein oder zwei Stämme. Und nach des Ablebens von Salomo passiert genau das. Die 10 übrig gebliebenen Stämme bekommen einen neuen König und die Nachfolger von Salomo haben den Stamm Juda, der sich aus 2 Stämmen zusammensetzt. Ja, und restliche Könige 1 geht dann eigentlich darum, wie man sieht, okay, der Königswechsel wird immer mehr. Es ist diese Aufteilung in Nord und Süd. Nordreich sind die 10 Stämme, Südreich sind die 2 Stämme und irgendwie das Nordreich kriegt nicht mehr so richtig die Kurve. Die Könige bringen immer mehr Götzenbilder, heidnische Bräuche, bauen Tempel für diese ausländischen Götter und bringen das Volk auf Abwege. Das Südreich hält sich besser, aber es ist auch nicht mehr diese Blütezeit unter Salomo oder David. Das Volk gerät einfach auf Abwege. Und während dieser Zeit gibt es viele Propheten, die dafür zuständig sind oder einfach einen guten Draht zu Gott haben und das immer wieder an den König herantragen, ihnen Verheißungen geben, Urteile bringen, sagen, wer der nächste König wird. Sie sind sehr wichtig im Könige 1. Einer von ihnen ist Elia. Elia kommt als erstes Mal vor, als er zu König Ahab kommt und ihm eine Dürre voraussagt. Denkbar schlechter Start für die beiden. Er sagt ihm eine Dürre voraus und gleich danach zieht er sich wieder zurück. Für 3 Jahre. Und 3 Jahre herrscht Dürre in dem Land. Und Elia kommt wieder und er veranstaltet einen Wettstreit. Viele kennen den vielleicht von euch. Es ist ein Wettstreit mit den Baalspriestern. Ein Baal ist ebenfalls eine Gottheit dieser heidnischen Länder. Er veranstaltet diesen Wettkampf, gewinnt ihn und vertreibt die ganzen Baalspriester aus Israel. Alles gut, würde man sich denken, nein, denn die Königin möchte ihn jetzt tot sehen. Und Elia flieht in die Wüste. Und in der Wüste sagt Elia, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Gott, ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast, ich habe alles gemacht, ich möchte jetzt sterben. Aber Gott hat gesagt, nein, ich habe noch einen Plan für dich. Und er versorgt ihn weiter. Und so kommen wir zum Ende, Könige 1. König Ahab ist der letzte genannte König in 1. Könige. Und so kommen wir zum zweiten König. Und er stirbt. Ahab stirbt gleich am Anfang. Also kommen wir zu unserer Geschichte. 2. Könige 1. Ahascha, der Sohn von König Ahab, verletzt sich ungünstig in seinen Gemächern, wie auch immer. Er ist scheinbar sehr schwer verletzt, denn er schickt Boten an ein Orakel von Baal-Zebub in Ekron, also von einer Stadt, die scheinbar nah genug scheint. Und er schickt diese Boten los und die sollen das Orakel befragen, ob er denn jemals wieder gesund wird, ob er jemals wieder aufstehen kann auf seinem Bett. Und die Boten gehen los und auf ihrem Weg treffen sie auf Elia. Elia wurde von einem Engel geschickt, er soll eine Botschaft an den König weitergeben. Grob ist in dieser Botschaft, also an den König gerichtet, warum gehst du zu Baal-Zebub, den Gott von Ekron? Gibt es denn keinen Gott in Israel? Weil du dich an Baal-Zebub gewendet hast und nicht den Gott Israel, wirst du von deinem Bett nicht mehr aufstehen und sterben. Und die Boten kehren um und sagen das dem König. Und scheinbar weiß der König sofort, wer gemeint ist. Ich meine, in der Zeit gab es viele Propheten, aber Elia scheint einen bleibenden Eindruck auch bei Ahascha, dem Sohn von Ahab, hinterlassen zu haben. Und er schickt sofort nach ihm. Und er schickt nicht irgendwie, er schickt mit 50 Soldaten, denn scheinbar möchte er jetzt doch wissen, was der Gott Israel zu seiner Lage sagt. Und jetzt kommen wir zu meinem Text. Also 2. Könige 1, 9 bis 15. Und er, also der König, schickte einen Hauptmann mit seiner Truppe von 50 Mann zu ihm. Der stieg hinauf und fand Elia auf einem Hügel sitzend. Er sagte zu ihm, Mann Gottes, der König befiehlt dir, komm schnell hinunter. Doch Elia entgegnete dem Hauptmann, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 Mann töten. Da kam Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Daraufhin schickte der König einen zweiten Hauptmann mit 50 Mann. Auch dieser sagte zu Elia, Mann Gottes, der König befiehlt dir, komm augenblicklich hinunter. Elia antwortete ihnen, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 Mann töten. Und wieder kam das Feuer Gottes vom Himmel und verbrannte sie alle. Da schickte der König einen dritten Hauptmann mit 50 Mann. Doch dieser Hauptmann kam hinauf zu Elia, sank vor ihm auf die Knie und bat ihn, Mann Gottes, verschone mein Leben und das Leben deiner 50 Knechte. Sieh, das Feuer ist vom Himmel herabgefallen und hat bereits die beiden anderen samt ihren Leuten verbrannt. Doch bitte verschone nun mein Leben. Da sagte der Engel des Herrn zu Elia, hab keine Angst, geh mit ihm. Und Elia stand auf und ging mit ihm zum König. Nach dieser Szene geht Elia also zum König, sagt ihm nochmal genau dasselbe, was er dem Boten auch gesagt hat. Und kurz danach verstirbt der König. Das ist jetzt vielleicht nicht der einfachste Text, das stimmt. Aber ich denke, er zeigt gut, wie es denn in Könige überhaupt zuging. Es muss eine unsichere Zeit für die Leute auch gewesen sein. Viele Königswechsel, Kämpfe um die Macht, Kriege. Das war eine turbulente Zeit. In diesem Text gibt es sicher viele Wege, die man gehen kann. Viele Türen, durch die ihr gehen könnt. Und ich werde heute nur einen kleinen Teil beleuchten. Aber wenn euch das interessiert und wenn euch Könige interessiert, könnt ihr natürlich das nochmal selber durchlesen. Ist ein sehr interessantes Buch, ist auch nicht sehr lang. Also kann man sich gerne mal als Nachtlektüre geben. Ich werde heute die drei Hauptakteure aus dem Vers 9 bis 15 beleuchten. Drei Sichten. Da ist Gott. Für Gott ist, denke ich, diese Szene auf jeden Fall symbolisch an Israel gerichtet. Elia ist der Stellvertreter Gottes und die Soldaten Stellvertreter des Königs. Wenn nun die Soldaten Elia festnehmen, nun, dann könnte man meinen, der König hat Gott unterworfen, oder? Und Gott sieht das und Gott lässt sich nicht unterwerfen. Und er zeigt das mit dem Feuerregen. Er steht über dem König. Und das zeigt er auch so. Und er will dem Volk zeigen, dass er mächtiger ist, dass er der einzige Gott ist für Israel. Und er macht das, weil er weiß, sein Volk in Könige 1, das so auf Abwege geraten ist. Er möchte um das kämpfen, er möchte es wieder auf den richtigen Weg bringen. Und er hat es in 1. Könige schon oft versucht. Und wird aber nicht müde und macht es immer noch in 2. Könige, macht es weiter und kämpft um sein Volk. Er zeigt seinem Volk, bei mir ist Leben. Bei dem König, beziehungsweise bei seinen Götzen, ist der Tod. Gott kämpft um sein Volk und Gott kämpft um dich und um mich. Und da ist Elia. Elia ist ein gottestreuer Mensch. Ja? Er hört auf Gott, er gehorcht ihm. Aber er ist ein Mensch. Er ist trotzdem ein Mensch und er hat Angst. Und er hat genauso Angst, wie als ihn die Königin verfolgt hat und seinen Tod wollte. So hat er jetzt Angst, als 50 bewaffnete Soldaten vor ihm stehen. Stell dir das vor, das ist genauso wie wenn heute die Bundeswehr mit 50 Leuten und Gewehren vor dir steht. Das schüchtert ein, das macht Angst. Und trotzdem, in dieser brenzligen Situation vertraut Elia auf Gott. Er vertraut, dass Gott alles richtig machen wird. Er bleibt mutig. Er kommt nicht runter von seinem Berg, so wie die Soldaten ihm befehlen, sondern er führt seinen Auftrag weiter durch. Und was ist das Ergebnis? Er bleibt unversehrt. Ihm passiert in dieser Geschichte nichts. Man könnte sagen, er geht als Sieger aus der Geschichte. Und nachdem sich der dritte Soldat unterworfen hat, kommt ja sogar ein Engel Gottes und sagt, hab keine Angst, geh mit ihm. Elia hatte Angst, aber Elia hat auch vertraut. Elia vertraut auf Gott, er bleibt mutig, er flieht nicht, er führt seinen Auftrag durch und bleibt unversehrt. Und da ist noch eine dritte Hauptperson, ein drittes Vorbild, der Hauptmann, und zwar der dritte. Was ist seine Situation? Wie können wir uns das vorstellen? Der weiß ziemlich sicher, dass seine beiden Vorgänger plus sein Mann alle tot sind. Und er weiß, dass er der Nächste ist, der dieses Selbstmordkommando anführt. Er hat bestimmt auch Angst. Angst um sein Leben, das Leben seiner Männer, seine Familie. Und er geht los. Er geht los zu Elia. Und dann macht er was grundlegend anders als seine Vorgänger. Er, der Hauptmann, kommt hoch zu Elia, fällt vor ihm auf die Knie und unterwirft sich der Macht Gottes. Er unterwirft sich nicht Elia. Ja. Er unterwirft sich der Macht Gottes. Er erkennt das an. Und er fleht um sein und das Leben seiner 50 Mann. Und ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber das ist ein Hauptmann und Elia ist ein Prophet, also von außen könnte man sagen, oh, pff, der Hauptmann hat sich dem Elia da unterworfen, vielleicht hat er da Ehre verloren, Ansehen verloren, aber das war dem Hauptmann in der Situation egal. Er hat gesehen, dass Gott mächtiger ist. Und letztendlich ist das für ihn eine Win-Win-Situation, also für den Hauptmann. Alle seine Männer überleben, er überlebt und er schafft das, was seine zwei Vorgänger nicht geschafft haben. Er bringt Elia zum König. Er führt den Auftrag durch. Dieser Hauptmann ist sinnbildlich ein gutes Beispiel für einen guten König. Einen guten König, den in 1. Könige Israel so sehr gebraucht hätte. Denn schon in 5. Mose 17, 14 bis 20 steht in etwa, der König Israel, wenn sie denn einen haben, sollte immer die Schriften lesen, dass er nie vergisst, dass Gott über ihm steht und dass er immer am Boden bleibt und sich nie über die, die unter ihm stehen, erheben. Und das macht der Hauptmann. Er unterwirft sich Gott und weiß, über mir steht Gott. Und er dient seinen 50 Mann. Er fleht auch um ihr Leben. Er hätte genauso gut sagen können, einen von den Männern, geh mal vor zu Elia und ich bleib hier und ihr schaut mal sehen, ob Feuer regnet. Das hat er nicht gemacht. Er, als Anführer seiner 50 Mann, ist hochgegangen zu Elia. Nicht wie der König, der vielleicht nach ihm noch mehr geschickt hätte. Der dritte Hauptmann als ein gutes Beispiel für einen guten König. Ja, drei Vorbilder in unserer Geschichte, drei Helden in unserer Geschichte. Vielleicht siehst du Parallelen zu deinem Held, den du dir vorgestellt hast. Oder vielleicht hast du einen neuen Helden. Vielleicht hast du einen, der dir jetzt am meisten im Gedächtnis ist. Wer es auch ist, ob es jetzt Gott ist, der für sein Volk kämpft und nicht müde wird. Und der auch heute noch für dich und für mich jeden Tag kämpft. Oder ob es Elia ist, der sich in der Not darauf besinnt, auf Gott zu vertrauen. Weil er schon so viel mit ihm erlebt hat. Und genau weiß, dass er ihn beschützen kann. Oder ob es der dritte Hauptmann ist, der zeigt, wie Führung geht, dass Gott über ihm steht und er denen, die unter ihm steht, dienen sollte. Genauso wie Führung jetzt auch noch funktionieren kann. Egal wer es ist. Wenn ihr beim nächsten Mal das Wort Held hört, vielleicht denkt ihr an einen von den drei. Amen.